D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Wer früher von der offiziellen Glaubensrichtung abwich, bekam was auf die Finger. Und manchmal nicht nur das. Wir beschäftigen uns heute mit einem Ausschnitt aus diesem leidvollen Teil der Kirchengeschichte, und zwar mit der Häresiebekämpfung im byzantinischen Mittelalter. Begonnen hat sie unter dem römischen Kaiser Konstantin dem Großen, der sich im 4. Jahrhundert nach Christus als Beschützer und Verteidiger des rechten Glaubens verstanden hatte. Später folgten ihm andere Herrscher in dieser Ansicht nach. Heretiker waren Glaubensabtrünnige wie zum Beispiel die Bewegungen der Paulikianer und Bogomilen, die eben jene christliche Heilsgeschichte ablehnten. Professor Michael Grünbart von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster legt uns heute dar, wie die Strategien der byzantinischen Kaiser genau aussahen, wenn sie Heretiker bekämpften. Uneinsichtige wurden in der Anfangszeit nicht gleich mit dem Tode bestraft, wie später in der Inquisition, sondern ins Exil geschickt, zum Nachdenken. Grünbart hat am 23. April 2013 in einer öffentlichen Ringvorlesung des Exzellenzclusters Religion und Politik gesprochen. Er ist ein österreichischer Historiker, der zwischen 1988 und 1992 in Wien klassische Philologie, Numismatik und Byzantinistik studiert hat, der 2000 promoviert und 2009 habilitiert wurde. Seit 2008 forscht und lehrt er als Professor an der Uni Münster. Sein Thema nun: Häresiebekämpfung im byzantinischen Mittelalter.
Wenn man über byzantinische Häresiebewegungen Informationen aus erster Hand sammeln möchte, dann ist festzustellen, dass die Quellenlage von der Spätantike bis ins Hochmittelalter abnimmt und zunehmend nur die siegreichen orthodoxen Schriften erhalten sind, die das andere, das Heterodoxe, beschreiben, widerlegen und verdammen. Bei der Rekonstruktion von Andersgläubigen, die grundsätzlich zwar unter dem Dach des monotheistischen christlichen Glaubens leben, ist man also über weite Zeiträume nur auf Zitate und tendenziöse Meinungen angewiesen. Ich möchte mich nach einem kurzen Vorbau zum Verständnis des Gefüges von weltlicher Herrschaft und Religion in Byzanz auf die Zeit nach 843 bis etwa zum ersten Kreuzzug konzentrieren und meine Vorlesung in 4 Kapitel gliedern. Dabei bewegen wir uns von der östlichen Reichsgrenze nach Westen in die Hauptstadt Konstantinopel am Bosporus. Also Kapitel 1 wird über kaiserliche Macht und Orthodoxie handeln. Das zweite Kapitel ist den Paulikianern gewidmet, eine Bewegung im 9. Jahrhundert an der Ostgrenze des Byzantinischen Reiches. Dann geht es nach Westen zu den Bogomilen, die aus Bulgarien in das Byzantinische Reich einsickern. Und als Abschluss möchte ich einen Heretikerprozess kurz vorstellen, der exemplarisch zeigt, wie man in Byzanz mit Heretikern, Andersgläubigen im Verfahren vorgegangen ist. Am Beginn 2 Zitate. The identification of heresy by early Christian authors was part and parcel of their own attempts to formulate Christian orthodoxy. Von Abel Cameron, eine englische Gelehrte, die sich vor allem mit der spätantiken Religionsgeschichte beschäftigt hat. Und das zweite Zitat stammt von einer Autorität, die sich mit dem mittelbyzantinischen religionsgeschichtlichen Oeuvre beschäftigt, Paul Magdaleno. Orthodoxy is predicated on heresy and results from division. Die schreibt Paul Magdaleno 2010 in einer Arbeit zur Orthodoxie und kulturellen Identität im Byzantinischen Reich. Orthodoxie evoziert Statik, Unbeweglichkeit oder Totalitarismus. Der Begriff ist aber wesentlich dehnbarer. Die Suche nach der Orthodoxie tat der Vielfalt der religiösen Äußerung allerdings Gewalt an, wie es Abel Cameron präzise in einem Aufsatz The Violence of Orthodoxy entwickelt. Wenn ich hier den Begriff orthodox verwende, dann meine ich die Ansicht, die Lehrmeinung, die sich durchgesetzt hat. Die Geschichte der Häresie im Oströmischen Reich beginnt mit Konstantin dem Großen, der im Nachhinein als ein Meister der Doppeldeutigkeit und ein vorsichtiger Reichs- und Religionsstratege gesehen werden kann. Als er im Juni 313 mit seinem Kollegen Licinius in Mailand übereinkam, dass, Zitat, sowohl den Christen als auch überhaupt allen Menschen freie Vollmacht der Religion anzuhängen, die ein jeder für sich wählt, eingeräumt wurde, wurde dies der Ausgangspunkt einer beispiellosen Neustrukturierung der Gesellschaft bzw. ideologischen Ausrichtung. Mit dieser Tolerierung unterschiedlicher Glaubenseinstellungen begann auch die Pluralisierung von religiösen Meinungen innerhalb des Christentums bzw. werden sie sicht- und hörbarer. Sofort nach der Beseitigung des Licinius und der Übernahme der alleinigen Herrschaft im Jahr 324 ergriff Konstantin die Möglichkeit, seine Macht zu demonstrieren bzw. klarzustellen, dass im Oströmischen Reich der Kaiser auch in Fragen des Glaubens das Sagen hatte. Was Konstantin nicht einkalkuliert hatte, so könnte man es vorsichtig sagen, war, dass es auch mit dem Christentum einen einheitlichen, normierten Glauben nicht gab und die Einheit eines Reiches und eines Glaubens Illusion bleiben musste. Der Weltherrschaftsanspruch der römischen Antike lebte im Selbstverständnis der Oströmer fort und die Vorstellung, die Ökumene zu dominieren, ist bis in die spätmittelalterliche Zeit greifbar. Vor Konstantin dem Großen hatte dieser Terminus keine offizielle religiöse Untermauerung. Neu ist nun die heilsgeschichtliche Stellung des Souveräns, der den bewohnten, ist gleich zivilisierten, ist gleich romaisierten, byzantinischen Teil der Welt lenkt. Draußen stehen die Barbaren oder Ethne. Begriff kommt aus dem Neuen Testament, Matthäus 28, 19, die bekannte Stelle. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Eine typische Form des Othering, würde man modern sagen. Die Ökumene war auch die Bühne, auf der Christus auftrat. Das ist die Vorstellung der spätantiken byzantinischen Gelehrten und Allgemeinheit. War der Kaiser mit dem Hauptwort Ökumene verbunden, so beanspruchte das geistliche Oberhaupt das Adjektiv Oikumenikos. Der ökumenische Patriarch ist ab dem 6. Jahrhundert greifbar, als sich Konstantinopel endgültig gegen die östlichen Konkurrenten, sprich Patriarchate von Antiochia, Jerusalem und Alexandria, durchgesetzt hatte. Der Begriff ökumenisch nervte schon Papst Gregor den Großen. 607 wurde Rom als Haupt der Kirchen vom Kaiser anerkannt, was dem byzantinischen Souverän Phokas schärfste Kritiken einhandelte. Offiziell gebraucht wurde ökumenisch auf kirchlichen Dokumenten um 1054, also zur Zeit des sogenannten Großen Morgenländischen Schismas, als die Auseinandersetzung mit der westlichen katholischen Kirche diesen Schritt provozierte. Noch ein Zusatz: In der Frühzeit des Oströmischen Reiches schielten die byzantinischen Kaiser auf die Konkurrenz im Osten. Die Perser bzw. Sassaniden waren die einzige Macht, die es mit dem byzantinischen Kaisertum aufnehmen konnte, und man akzeptierte untereinander. Es wundert nicht, dass man Formulierungen wie die zwei Augen, die die Welt erleuchten, findet. Wobei dies besonders gut gewählt ist, hingen die Perser doch dem Feuerglauben an und der byzantinische Kaiser ohnehin als Sonne galt. 325 berief Konstantin eine Versammlung von Kirchenmännern in Nikäa ein. Getagt wurde in der kaiserlichen Residenz. Der Kaiser leitete die Verhandlungen. Neben der Berechnung des Ostertermins, der Bußordnung und der Priesterweihe beschäftigte man sich, und dadurch ist dieses Konzil so wichtig, mit der Formulierung eines Glaubensbekenntnisses. Im Osten, insbesondere in Alexandria, debattierte man über die Natur Christi. Die orthodoxen Vertreter beharrten auf dem Dogma der Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Vater, Homoousios to Patri, während Arios nur eine Ähnlichkeit der beiden akzeptieren wollte. Arius war vom Gedankengut des Origenes beeinflusst, bei dem die Problematik formuliert wird. Wenn Vater und Sohn zwei Personen seien, dann widerspreche das dem Monotheismus. Wenn Vater und Sohn gleichen Wesens seien, dann müsse man von zwei Göttern ausgehen. Die Diskussion um die Wesenseinheit dauerte bis ins 7. Jahrhundert an. Der Miaphysitismus, oder oft findet man noch Monophysitismus, wurde spitzfindig zum Monotheletismus. Und ständig versuchte der Kaiser, sei es Justinian im 6. oder noch Heraklius im 7. Jahrhundert, einen Kompromiss zu finden. Arius und seine Anhänger wurden auf dem Konzil verurteilt. Man hielt aber die Möglichkeit offen, dass sie bei der Annahme des Nizenums wieder in die orthodoxe Gemeinschaft aufgenommen werden könnten. Die nikenische Formel löste die theologische Problematik nicht endgültig, denn eine Wesensgleichheit konnte ja auch bedeuten, dass der Sohn keine eigene Wesenheit besitze und gleichsam Teil des Vaters sei. Diese Unschärfe konnten die Arianer für sich nutzen und vor allem in den östlichen Provinzen viele Anhänger finden. Arius wurde noch von Konstantin rehabilitiert, starb aber 336, Der Nachfolger von Konstantin, Konstantius II., war ein eifriger Anhänger dieser Strömung. Der Arianismus lebte dann in Gebieten fort, die nicht mehr direkt der kaiserlichen byzantinischen Macht unterstanden, also vor allem im syrischen und kaukasischen Raum. Was ist hier bemerkenswert? Konstantin betonte den kaiserlichen Anspruch, Schutzherr und Fürsprecher in kirchlichen Angelegenheiten zu sein. Er wird zum Vorbild für alle Kaiser bis zum letzten Konstantin, die Orthodoxie zu vertreten und in ihrem Sinne auch in kirchenpolitische Dinge eingreifen zu dürfen. Der Begriff Orthodoxie war in der frühen Kirche unbekannt. Jetzt wird das Schlagwort richtige Lehre, die korrekte Lehre wichtig und der Begriff taucht mit zunehmender Häufung in dem theologischen Schrifttum auf, kontrastiert zur Häresie. Häresie oder Häresis wird schon im 4. Jahrhundert regelmäßig verwendet. Ich gebe hier ein ganz einfaches Schema. Basilius der Große unterscheidet drei Arten von Dissonanzen zur Orthodoxie. Häresis bedeutet die totale Trennung vom rechten Glauben. Schisma ist dann der Fall, wenn kein Kompromiss mehr in Lehrmeinungen möglich ist. Und die Parasynagoge ist die Meinung einzelner abtrünniger Bischöfe, also Einzelmeinungen von Gelehrten oder auch Theologen. Und diese Skizze verdeutlicht das Ringen der Orthodoxie, die Mehrheit um Kompromissfindung, was aber nicht glückte. Aus Schismen wurden schließlich Häresien. Miaphysitismus wird 451 in Chalkedon verdammt, der Monoenergetismus 638, der Monotheletismus, also wo es um den einen Willen geht, 680, und der Ikonoklasmus, der uns im Folgenden noch ein bisschen beschäftigen wird, wird 842 bzw. 843 beendet. Der einzige Kaiser, der Konstantin in der Erinnerung der Byzantiner ebenbürtig war, war Justinian, welcher sich auch als engagierter Theologe profilierte. Justinian verfolgte den Gedanken der Herrschaft über ein römisches Reich kompromisslos und mobilisierte auch kirchlichen Beistand, um Gebiete zu missionieren, etwa in den Randgebieten des südöstlichen mediterranen Raumes wie Arabien und Nubien. Ich möchte nun aber die Spätantike verlassen nach diesen allgemeinen Ausführungen zum Kaisertum und Orthodoxie und mich einer späteren Epoche zuwenden. Eine neue Phase der Entwicklung der Orthodoxie setzte mit dem Ende des Ikonoklasmus ein. Ikonoklasmus ist eine Bezeichnung, die erst seit den 1950er Jahren für die Auseinandersetzungen über das Phänomen Bild in Byzanz verwendet wird. Feierlich wurde das Ende des Ikonoklasmus begangen. Der Triumph der Orthodoxie wird bis heute gefeiert, in diesem Jahr am 24. März. Dieses Fest des rechten, richtigen Glaubens zählt zu den wichtigsten liturgischen Ereignissen des orthodoxen Kirchenjahres. Wichtig für unser Thema sind die Anathemata, also die Verdammungen, ausgesprochen gegen die Heretiker, sowie die Akklamationen für die Verteidiger der Orthodoxie. Ich möchte hier nicht katalogartig Häresien anführen. Das Auflisten von abtrünnigen Glaubensgemeinschaften ist übrigens eine typische Form der theologischen Behandlung und Diagnose. Die Katalogisierung ist ein ganz wesentlicher Prozess in der Schärfung des christlichen Wissens um das Wahre. Das andere wird benannt und als unakzeptabel gebrandmarkt. Sie werden also nichts über Theokatagnosten, Pnetopsychiten, Heliotropiten, Gnosiomachen, Heketai, Etznophrones, Zilikiten oder Fundagiagitten hören. Also ein heiteres Bestiarium oder aus meiner Botanisiertrommel, könnte man hier sagen. Wir kommen zum zweiten Teil, die Paulikianer. Kaiserin Theodora, die heroisch nach dem Tod ihres Gemahls Theophilos das Ende der gut 120 Jahre lang währenden Diskussionen und Verfolgungen des Bilderstreits also beendete, und wir gleiten nun in die zweite Abteilung dieser Vorlesung, gab gleichzeitig den Befehl, die Anhänger der Sekte der Paulikianer exekutieren zu lassen. Wer waren die Paulikianer? Sie werden in der Grenzregion zwischen dem römischen und persischen bzw. arabischen Reichen lokalisiert. Die Armenier waren dem Patriarchat von Konstantinopel suspekt, scherten sie doch in kirchenpolitischer Hinsicht aus, da sie die Beschlüsse des Konzils von Chalkedon 451 nicht anerkannten. Konstantin von Mananalis, Mitte des 7. Jahrhunderts, lebte in der Provinz Armenia und begründete dort eine Gemeinschaft der Paulikianer. Er erlitt 684 die Hinrichtung durch Steinigung. Der Gewährsmann für die Existenz und Organisation der Lehre ist Petros Sikeliotes. Dieser Petros Sikeliotes verfasste um 870 eine Schrift, in der die Sekte genau beschrieben wurde. Dabei war es nicht sein Hauptanliegen, da es sich im Auftrag des Kaisers Basilius I. in den Osten begeben hatte, um über den Austausch von Gefangenen zu verhandeln. Oder lautete der Auftrag, Wissen zu sammeln. Er hielt sich laut eigenen Angaben ein halbes Jahr bei den Paulikianern in Tefrike auf und erfuhr dabei viel über die Glaubenseinstellung derselben. Kaiserin Theodora hatte also das Übel nicht bis in seine Wurzeln ausrotten können. Zurück in Konstantinopel brachte Petros seine Notizen ordentlich zu Papier und stellte seiner Schrift eine Abhandlung über die Manichäer voran. Warum? Der Manichäismus war die Strömung, die von der Orthodoxie und interessanterweise auch vom Zoroastrismus, also auf der anderen Seite der Grenze, zu den größten Gefährdungen des rechten Glaubens zählte. Generell wird eine heterodoxe Strömung schnell mit den Manichäern verglichen, mitunter gleichgesetzt oder heresiologisch verknüpft. Das gehört in den Ranzen des Polemikers und Theologen. Warum reizt in der mittelbyzantinischen Zeit dieser Glaube immer noch zu Widerspruch? Und wenn Sie hier die Beischrift lesen, dann werden die Paulikianer hier auch eindeutig als Manichäer gebrandmarkt und bezeichnet. Also das ist das Schlimmste, was einer Häresie passieren kann. Mani hatte eine Offenbarung empfangen und wirkt in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts und verstand sich als der Heilige Geist, als das Siegel aller Propheten vor ihm, Christus mit eingeschlossen. Er kleidete seine Erkenntnisse, die die Erlösung garantierten, in mythische Erzählungen. Am Anfang stand der Gegensatz zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis. Wichtig ist, dass der Manichäismus eine missionierende Strömung war. Schon im Römischen Reich weit verbreitet, bedrohte Diokletian seine Anhänger mit dem Tod. Doch war die Wurzel des Übels nicht auszureißen. Die Vertilgung dieser Lehre gehörte immer auf den Menüplan der orthodoxen Apologeten. Und Sie entschuldigen diese Formulierung. Wenn man apologetische Schriften liest, dann kommt immer sehr viel Essbares und Terminologie aus der Nahrungsmittelaufnahme vor. Und umgekehrt auch. Im Westen endet ihr Wirken, also das Wirken des Manichäismus, mit Augustinus, der 430 gestorben ist, und Papst Leo I. 461. Im Osten lassen sie Spuren ihrer Existenz noch bis weit ins 6. Jahrhundert verfolgen. Ich erinnere nur an den Kölner Mani-Kodex, der aus dem 5. Jahrhundert stammt und dort im Osten noch verbreitet war, ehe sich die Spuren entlang der Seidenstraße auflesen lassen, in China bis ins 14. Jahrhundert sogar. Jemanden als Manichäer zu bezeichnen, war ein Totschlagargument. Ja, der Begriff wurde sogar zum Synonym für Heretiker. Unter dem generalisierenden Begriff verstand jeder, was zu meinen sei. So nimmt es kein Wunder, dass sich die Paulikianer im Gespräch mit Petros Sikeliotis gegen diese Bezeichnung verwehrten. Nach der Anführung von paulikianischen Didaskalien, also Lehrsätzen, geht Petros auch auf die Geschichte ein. Der Gründer Sergius, also der Gründer der Strömung der Paulikianer, Sergius, wurde durch die Unterweisung einer Paulikianerin von seinem orthodoxen Glauben abgebracht. Als Lehrer oder Didaskalos hatte er von ca. 800 bis zu seinem Tod 834, 835 viel Zulauf verzeichnen können. Seine Lehre gründete wahrscheinlich auf dem Urchristentum, darum auch der Name Paulikianer. Die Erklärung also, dass sie ihren Namen vom Apostel Paulus erhielten, scheint am plausibelsten zu sein. In der Lehre wird eine stärkere Orientierung am Alten Testament gefordert. Jahwe sei der Urheber alles Schlechten. Er verfolgte harte Gesetze und übte unerbittliche Gerechtigkeit aus. Die Lehre der Paulikianer ist gegen das Neue Testament gerichtet und vor allem gegen die Verehrung des Kreuzes und damit zwangsläufig gegen die orthodoxe Hierarchie gerichtet. Verfolgt wurden die Paulikianer in der zweiten Phase des Ikonoklasmus, also 815 bis 842, und dazu trat in der Region, wo sie sich aufhielten, der ständige Konflikt mit den Arabischen Emiraten bzw. dem Kalifat. Und eine unangenehme Verquickung von Religionspolitik und Militarisierung setzte ein. Die verfolgten Paulikianer fanden Zuflucht um 830 bei dem Emir von Melitene. Ein Anführer, der von ihnen bekannt wurde, Carbeas, begab sich dann mit seinen Leuten nach Tefrike, um dort unter der Duldung des Kalifats von Bagdad eine eigene Herrschaft zu errichten. Wenn man sich die Chronologie ansieht oder die Gleichzeitigkeit ansieht, dann ist zu beobachten, dass zeitgleich die Missionierung der Slawen unter Konstantin und Methodios stattfindet und beginnt. Und zugleich findet auch die Taufe des Bulgarenzaren Boris Michael statt, was das Interesse der byzantinischen Kirche an Expansion 20 Jahre nach dem Ende des Ikonoklasmus klar macht, beziehungsweise eine Reaktion auf die Unternehmungen der lateinischen Kirche ist, die zur selben Zeit im Osten Missionstätigkeiten unternimmt. der Nachfolger von diesem Anführer Karbeas, Chrysocheir, also Goldhand, unternahm mehrere Einfälle in byzantinisch kontrolliertes Gebiet und die Reaktion durch Kaiser Basilius I. folgt sogleich. 872 fällt dieser Anführer und 878 wird Tefrike, die Hochburg der Paulikianer, byzantinisiert, also eingenommen. Danach gibt es nur ganz wenige Nachrichten. Die restlichen Anhänger, sofern sie nicht getötet wurden, mussten ihrem Glauben abschwören und wurden, wie schon öfters in der byzantinischen Geschichte, in andere Reichsteile verpflanzt, vor allem in die südliche Balkanhalbinsel. Detlef Pollack war der Auslöser, wieder einmal in der DDR-Byzantinistik zu lesen, wo die Paulikianer gerne als Protestbewegung gegen die Strukturen des Staates, der Zentralmacht, herhalten mussten. Helga Köpstein formuliert noch 1991, Zitat, außer den gelegentlich erwähnten unmittelbaren Anlässen und Motiven und den ihnen entsprechenden ausdrücklichen oder anzunehmenden Zielen sind weitreichende Programme für solche Aktionen nicht nachweisbar. Die Lehre der Paulikianer zum Beispiel ist kein Aufstandsprogramm, wohl aber wirkte sie als ideologischer Hintergrund des Protestes. Zitat Ende. Ein Teil der Paulikianer kam nach Thrakien, also in die südöstliche Balkanregion, doch dürften sie dort weniger subversiven Einfluss ausgeübt haben, als man noch manches Mal in der Literatur liest. Man kann leicht der Versuchung erliegen, eine direkte Linie zu einer Strömung zu ziehen, die knapp eine Generation später in Bulgarien nachweisbar ist. Und damit beginnt der dritte Teil dieser Vorlesung.
Häresiebekämpfung im byzantinischen Mittelalter unter diesem Titel sprach am 23. April 2013 der Historiker Professor Michael Grünbart. Nach einer kurzen Pause setzt er seine Rede fort.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Eine Gruppierung, die den südlichen Balkanraum geistes- und religionsgeschichtlich prägte und mit den Paulikianern in Zusammenhang gebracht wird, waren die Bogomilen. Waren die vorhin behandelten Paulikianer mehr oder weniger auf dem Reichsgebiet in Erscheinung getreten, so waren diese außerhalb im bulgarischen Zarenreich aktiv geworden. Das bulgarische Reich hatte bis zum Tode des Zaren Symeon 927 dem byzantinischen Reich vielfältige Probleme in ideologischer und politischer Hinsicht geschaffen. Ja, Symeon beanspruchte sogar den Kaisertitel. Sein Sohn und Nachfolger Peter leitete eine Entspannung mit dem oströmischen Kaiserhof ein. Die Bogomilen erschienen plötzlich auf dem Radar des konstantinopolitanischen Patriarchats, als sich Zar Peter von Bulgarien 927 bis 969 an den orthodoxen Oberhirten Theophylaktos in Konstantinopel wandte. Peter fragte ihn, wie er eine gerade auftretende Glaubensmeinung verstehen, ob und wie er dagegen auftreten solle. Die Diagnose des patriarchalen Apparates konstatierte eine Kombination von Manichäismus und Paulikianismus. Dadurch konnte die Lehre nicht geduldet, sondern nur verdammt werden. Direkte Quellen von den Anhängern gibt es zu dieser Zeit nicht. Ja, es ist fraglich, ob überhaupt etwas Schriftliches in Umlauf war. Eine aufschlussreiche Quelle hinterließ der Priester Cosma oder Cosmas Ende des 10. Jahrhunderts, welche im Namen des Erzbischofs von Bulgarien eine Art Predigt, Slovo, verfasste, in der er die Anhänger dieser Sekte kritisierte, die sich in ihrem Äußeren äußerst harmlos geben. Bogomil, der Vordenker dieser Strömung, lebte wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Seine Lehre oder Ansichten folgten dualistischen Meinungen. Bogomil sieht Gott als Schöpfer der Welt in allen ihren Dimensionen an. In der ursprünglich guten Welt fand eine Rebellion eines Teils der Engel gegen Gott statt. Diese abgefallenen Engel setzten sich aus dem unmittelbaren Machtbereich Gottes ab. Er, Gott, konnte sie aber in die materielle Welt einschließen und sie dadurch wieder unter Kontrolle halten. Barmherzig sandte Gott einen Engel, der durch das Ohr eines anderen Engels, Maria, in die Materie schlüpfte und geboren wurde. Christus trat also nur scheinbar auf der Welt auf. Bogomil interpretiert in der Folge Wunder Christi symbolisch, alles habe nur zum Schein stattgefunden. Dieser Doketismus, die Ansicht, Gott sei nur zum Schein menschlich geworden, und die Annahme, die materielle Welt sei niedrig und böse, stand im Gegensatz zur offiziellen orthodoxen Meinung. Ja, Bogomils Ansicht wurde noch suspekter dadurch, dass er sich gegen die Verehrung des Göttlichen durch das Bild und die Verehrung von Reliquien wandte. Dinge, die mit dem Ende des Bilderstreits eigentlich ausdiskutiert waren. Die theoretischen Ansätze Bogumils wirkten sich auch auf die Praxis der Ausübung der Religion aus. Er ist Gegner der Kreuzesverehrung. Zitat: Weshalb betet ihr Orthodoxen das Kreuz an und dass die Juden den Sohn geschlagen haben und das deshalb in höchstem Maße verhasst sein muss? Wenn jemand den Sohn des Kaisers an ein Holzkreuz heften und auf diese Weise töten würde, wie könnte danach dieses Holz dem Kaiser lieb und wert sein? Genauso ist es mit dem Kreuz und Gott. Zitat Ende. Kritik an der Liturgie und weiterer Folge an der Hierarchie folgen. Die Liturgie sei eine Erfindung des Johannes Chrysostomos. Das als Leib Christi gereichte Brot sei ein normales Nahrungsmittel. Die wunderbare Brotvermehrung, die fünf Brote, bedeuteten nichts anderes als die vier Evangelien und die Apostelakten. Die Kritik oder Distanz zum irdischen Leben führte auch dazu, dass Cosmas die Bogomilen folgendermaßen charakterisierte. Zitat: Manche von ihnen verweigern jede Handarbeit und sind Faulenzer. Sie ziehen von Haus zu Haus und lassen sich von jenen durchfüttern, die sie schon für sich gewonnen haben. Sie lehren ihre Anhänger, sich jeder Autorität zu entziehen. Sie spähen die Reichen, hassen die Kaiser, machen sich über jede Obrigkeit lustig und verhöhnen ihre Herren. Gott verabscheuen jene, die im Dienste des Kaisers stehen. Sie empfehlen jedem Diener, sich nicht für seine Herren abzumühen. Zitat Ende. Übersetzung nach Hans-Georg Beck. Wenn man sich den gesellschaftlichen Kontext des Auftretens dieses Glaubensgebäudes ansieht, dann ist Folgendes zu konstatieren. Bulgarien geriet seit der Regierung des Khans Boris, 852 bis 889, verstärkt unter byzantinischen Einfluss, da es sich durch Michael III. Bzw. auf Betreiben des Patriarchen Phocios taufen ließ. Die Vorteile einer Annäherung an die Oströmer waren wirtschaftlich und strategisch begründet. Man muss festhalten, dass das Christentum nur die Oberschicht, also die unmittelbare Umgebung des Zaren, annahm. Mit der Konversion des Zaren öffneten sich die Tore für byzantinische Kleriker, welche das Land christianisierten und auch eifrig Kirchengüter einwarben und erwarben und die lateinische Kirche, wo es nur ging, zurückdrängten. Möglicherweise reagierte Bogumil, dessen Existenz auch angezweifelt wird, auf die Skepsis der kleinen Leute, die Missionare als Bedränger und nicht Vertreter ihrer Sache erfuhren. Diese Meinung forciert Hans-Georg Beck in seinem Buch vom Umgang mit Ketzern, der Glaube der kleinen Leute und die Macht der Theologen. Wenig erfährt man über die Zustände im Bulgarenreich unter Boris Michaels, Nachfolger Symeon, welcher in Konstantinopel sozialisiert war und versuchte, ein byzantinisch-bulgarisches Reich zu richten. Klar, dass alle Bestrebungen darauf fokussiert waren und klar auch, dass die spärlichen Quellen hauptsächlich militärhistorische Erzählungen aufweisen. Mit dem Tod Symeons 927 schien sich einiges zu ändern bzw. zu normalisieren. Peter von Bulgarien schlug einen Kurs des Ausgleichs mit dem Zentrum am Goldenen Horn ein und nun schienen gesellschaftliche Diskrepanzen deutlich zu werden. Byzanz verstärkte seinen Einfluss und es scheint so, dass die ländliche Bevölkerung darunter litt. Die Ansichten der Vertreter der Bogomilen trafen den Nerv der Zeit, da sie gegen die Autoritäten und die hierarchischen Strukturen eingestellt waren und sich auch als Fürsprecher für die Verarmten ausgaben. Die einfache Ausübung des Glaubens, ursprüngliches, wirkt bis heute anziehend auf Gläubige. Waren bisher Glaubensgruppen kollektiv und weitestgehend anonym behandelt worden, was mit den diffusen Quellenangaben zu tun hat und vielleicht sogar intendiert war, so möchte ich im vierten Teil einen der wenigen Musterheretikerprozesse herausgreifen, der die Vorgangsweise byzantinischer Heresiologen sowie deren Instrumente verdeutlicht. Zugleich wird damit das Selbstverständnis der kaiserlichen Macht in Byzanz im 11. und 12. Jahrhundert klar und schafft eine Klammer zu dem eingangs angeführten Konstantin. Nach dem Ende des Ersten Bulgarischen Reiches durch die endgültige Befriedung seitens Basilius II. Im Jahre 1014 wird es in den Quellen ruhiger, ehe am Ende des 11. Jahrhunderts die bogomilische Irrlehre in der Hauptstadt am Bosporus auftritt. Und hier können alle bereits erwähnten Aspekte zusammengeführt werden. In die Metropole mit mehr als 100.000 Einwohnern seien Anhänger der Bogomilen eingesickert und hätten einen Einfluss gewonnen. Dieser Einfluss sei so stark geworden, dass er sichtbar wurde und es dem obersten Hüter der Religion, dem Kaiser, nicht mehr verborgen blieb und er Kraft seines Amtes agieren musste. Die Rolle des Kaisers bekleidete zu dieser Zeit Alexios I. Komnenos, welcher durch die panegyrische Schilderung seiner Tochter Anna Komnene verewigt wurde. Ich möchte auch hier nur kurz darauf hinweisen, dass man in der Ikonografie und in der, ja, in den bildlichen Darstellungen zunehmend auf eine Militarisierung stößt. Zunehmend werden Militärheilige verehrt, zunehmend tritt der Kaiser in Rüstung in Erscheinung mit erhobenem, gezückten Schwert. Hier auf der linken Seite ist er an der Hand eines Militärheiligen, dem heiligen Georg. Und die Intention dieser Darstellung ist auch ganz klar, der Kaiser setzt sich in Verbindung mit der Anastasis hier, also Christus, der hier den Adam hochzieht und hier die kaiserliche Familie als Erste dann nachfolgen lässt. Also es kommt zu einer einerseits Militarisierung und auch stärkeren Verbindung zu alttestamentlichen Themen in dieser mittelbyzantinischen Zeit. Also der Kaiser hilft durch sein rigoroses Vorgehen mit heiliger Unterstützung Jesus Christus zum Durchbruch. So könnte man dieses Bild hier lesen. Ich zitiere jetzt aus Anna Komnene, aus der Alexias, dem panegyrischen Werk für ihren Vater. Als aber der Ruhm der Bogumilen sich bereits überall verbreitet hatte, ein gewisser Mönch Basilios nämlich, der äußerst geschickt darin war, die gottlose Lehre der Bogumilen darzulegen, und der 12 Jünger hatte, welche er auch Apostel nannte, aber auch einige Schülerinnen in seinem Gefolge mit sich führte, Frauen von schlechten Sitten und völlig verdorbenen Charakter, Basilios also hatte das schlimme Übel überall verbreitet. Und als das Übel wie Feuer um sich griff und viele Seelen erfasste, da konnte dies der Kaiser in seinem Herzen nicht mehr ertragen und er untersuchte, was es mit der Häresie auf sich hatte. Der Kaiser ließ danach Basilios zu einem Streitgespräch oder Religionsgespräch, wie man will, kommen, und zwar dergestalt. Man saß im Kaiserpalast zusammen und unterhielt sich. Zitat nun aus Anna Komnene. Schließlich spie er, Basilios, die Lehrsätze seiner Häresie aus, Dogmata Häresios. Und auf welche Weise? Ein Vorhang brennte die Frauenräume von dem Raum, wo die Kaiser und dieser Schändliche sich befanden, der alles, was er in seinem Inneren trug, erbrach und offen darlegte. Der Sekretär hinter dem Vorhang aber protokollierte, was gesprochen wurde. Und jener Schwätzer war dem Anschein nach der Lehrer. Der Kaiser spielte die Rolle des Schülers, der Sekretär aber schrieb die Lektionen mit. Alles Mögliche und Unmögliche reihte jener von Gott geschlagene Mann aneinander und ließ keine gotteslästerliche Lehre aus, sondern behandelte unsere Theologie mit Verachtung, stellte die gesamte Menschwerdung Christi als eine Ausgeburt der Fantasie hin, nannte die Kirchen Wehe, die heiligen Kirchen Tempel der Dämonen, und achtete den bei uns zelebrierten Leib und das Blut des ersten Erzpriesters und Opfers für nichts und behandelte es mit Geringschätzung. Und was geschah dann? Der Kaiser lässt die Maske fallen und zieht den Vorhang zurück. Da waren die gesamten Senatoren versammelt, die gesamte Militärhierarchie hatte sich zusammengefunden und der Rat der Kirche war vollzählig, also inklusive des Patriarchen, anwesend. Da nun wurden die gottverhassten Lehrsätze verlesen, also man hat alles mitprotokolliert und nochmal verlesen, und der Beweis war eindeutig. Der Gegner machte auch gar keinen Versuch zu leugnen, sondern ging sofort und mit offenem Visier zum Gegenangriff über und versicherte, er werde Feuer und Geißelhieben und 1000 Toden trotzen. Diese Bogumilen in ihrem Irrglauben sind nämlich davon überzeugt, dass sie jede Marter ohne Qualen zu erleiden ertragen können. Da, so glauben sie, Engel sie dem Scheiterhaufen entreißen würden. Zitat Ende. Mehrmals kam es in der Folge zu Gesprächen zwischen Alexios und Basilios, also dem Heretiker, aber das Insistieren und Bitten des Kaisers fruchtet nichts. Also der Kaiser ist um Ausgleich oder um Zurückholung des Heretikers bemüht. Basilios wird in einem Sondergefängnis im Kaiserpalast eingesperrt. Der Kaiser entschließt sich dann in der Folge, weitere Untersuchungen landesweit machen zu lassen und zahlreiche Anhänger, darunter auch die sogenannten 12 Jünger des Basilios, festzunehmen. Der Kaiser entschied, sie dem Tode auf dem Scheiterhaufen zuzuführen. Bei dem Verfahren stellte sich allerdings das Problem, dass sich die einen hartnäckig zum Bogumilismus bekannten, die anderen diesen ableugneten und sich als Christen bezeichneten. Es musste nun ein Verfahren ersonnen werden, das sicherstellte, dass nicht irrtümlich ein Christ, ein orthodoxer Christ, hingerichtet würde. Zitat aus Anna. Am folgenden Tag also setzte er sich auf den kaiserlichen Thron, Alexios. Viele aus dem Senat und aus der Heiligen Synode, sowie einige ausgewählte Mönche, soweit sie an höherer Bildung teilhatten, waren anwesend. Zitat Ende. Alle wurden nun noch einmal einzeln befragt, blieben aber bei ihren Ansichten. Kaiser meinte nun, zu einer List greifen zu müssen. Zitat: Man soll noch heute zwei Öfen anheizen und bei dem einen von diesen soll man ein Kreuz in die Erde stecken. Dann soll allen die Wahl gegeben werden. Diejenigen, die heute in ihrem christlichen Glauben sterben wollen, sollen sich von den anderen absondern und zu dem Ofen mit dem Kreuz gehen. Diejenigen aber, die der bogomilischen Häresie anhängen, werden in den anderen geworfen werden. Denn als Christen ist es besser, für sie zu sterben, als zu leben und als Bogomilen verfolgt zu werden und dadurch das Gewissen der Allgemeinheit zu belassen. Geht also sowohl die einen als auch die anderen, ein jeder, wohin er will. Dann, als sie sahen, dass es keinen drinnen gab, gingen diejenigen unter ihnen, die orthodoxen Glaubens waren, zu dem Scheiterhaufen mit dem Kreuz, um wahrhaft Märtyrer zu werden. Die ganz und gar Gottlosen aber, die der schändlichen Häresie anhingen, gingen auf den anderen zu. Zitat Ende. Das Ganze diente also zur Scheidung von Heretikern und Christen. Als es klar war, wer zu welcher Gruppe gehörte, verfügte der Kaiser das Ende des Verfahrens. Niemand wurde dabei hingerichtet, die Bogomilen verschwanden im Gefängnis. Basilius allerdings, da er das eigentliche Haupt der Häresie war und keinerlei Reue zeigte, hielten sämtliche Mitglieder der Heiligen Synode und führenden Mönche, sowie auch der damalige Patriarch, des Feuertodes für würdig. Basilius wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ich erspare hier die Details. Anna Komnene beschreibt das sehr effektvoll in einer seitenweisen Beschreibung. Warum setzt die Autorin diesen Vorfall an derart prominente Stelle in ihrem Werk? Denn sie ist beinahe an das Ende ihrer Darstellung angelangt, also an das Ende der Darstellung der Kaisergeschichte. Was folgt, ist nur mehr die Schilderung des Sterbens des Kaisers. Sie erklärt es dadurch: Dies nun war die letzte Großtat in jener langen Reihe von Mühen und Erfolgen des Autokrators, also des Kaisers, eine noch nie dagewesene Tat von unerhörter Kühnheit. Denn seit die Barbaren die Grenzen des Römischen Reiches überschritten haben, wurde bis zur Regierung meines Vaters dem Arm der Barbaren in keiner Weise Einhalt geboten. Vielmehr wurden Schwerter und Lanzen geschärft gegen die Christen, es gab Schlachten, Kriege und Gemetzel, Städte wurden ausgelöscht, Länder verwüstet und der Boden des ganzen römischen Reiches wurde mit dem Blut von Christen befleckt. Der Kaiser sorgte sich bis zu seinem letzten Atemzug also auch in allen Teilen der Ökumene um das Wohl und wird somit in die Reihe fürsorgender Regenten gestellt. Wie geht es weiter mit der Häresie? Mit diesem Prozess ist die Häresie nicht ausgemerzt. In der Mitte des 12. Jahrhunderts wird sogar ein Patriarch gestürzt, der angeblich in Verbindung mit einem Bogomilen stand. Es wird geradezu salonfähig, Gegner durch vermeintliche Nähe zu dieser Sekte anzuschwärzen. Die schon angesprochene Militarisierung setzte sich auch im Schrifttum fort. Anna möchte ihre Zunge nicht schmutzig machen, so schreibt sie, und inseriert gewissermaßen Folgendes im Ablauf des Prozesses. Zitat Anfang: Ich verweise diejenigen, die sich umfassend über die Häresie der Bogomilen informieren wollen, auf das Buch Dogmatische Rüstkammer, welches auf Anweisung meines Vaters verfasst worden ist. Es gab nämlich einen Mönch namens Zygapenos und diesen ließ der Kaiser zu sich kommen und gab ihm den Auftrag, alle Häresien darzustellen, indem er jede einzelne gesondert behandelte und zu jeder einzelnen die Widerlegungen der heiligen Väter hinzuzufügen. Darunter vor allem auch die Häresie der Bogomilen, so wie jener gottlose Basilius sie dargelegt hatte. Zitat Ende. Diese erwähnte dogmatische Rüstkammer ist in mehreren Exemplaren erhalten geblieben. Hier nur eine Schwarz-Weiß-Illustration, um Ihnen den Ablauf zu zeigen. Also auf der linken Seite die Kirchenväter als Autoritäten. Der Kaiser empfängt die Lehre der Kirchenväter, lässt diese verarbeiten und übergibt die Rüstkammer oder die Panoplia Jesus Christus. Also der Kaiser übernimmt diese Schrift und übergibt sie geöffnet Jesus Christus. Katalogartig werden in dieser Schrift die Meinungen, Glaubenseinstellungen, die konträr zum orthodox Normierten stehen, aufgelistet und den interessierten, verantwortlichen Kirchenleuten wird eine Richtschnur zur Hand gegeben. Im 12. Jahrhundert entwickelt sich eine eigene Gattung. Es gibt noch zwei weitere Rüstkammern, die die Polemisierung und Militarisierung des theologischen Diskurses verdeutlichen. Unter Manuel Komnenos gibt es eine von Andronikos Kamateros und dann noch eine von Niketas Phoniates. Der vierte Kreuzzug 1204 beendet gewissermaßen die Beschäftigung der byzantinischen Theologen mit heretischen Strömungen. Jetzt wird, auch durch die lateinische Okkupation, die Beschäftigung mit der westlichen katholischen Kirche wichtiger. die Stoßrichtung gegen die Lateiner intensiviert. Nach der Rückkehr des byzantinischen Kaisers an das Goldene Horn gibt es die Strahlkraft nicht mehr. Die Diskussionen drehen sich zunehmend um die Fusion oder Union mit der päpstlichen Kirche, wobei die Orthodoxie allmählich ihrer Autorität einbüßt. Das Ringen um eine Annäherung ist ein Leitthema der verbleibenden 200 Jahre. Die byzantinische Ökumene ist enorm geschrumpft. Der universale Anspruch existiert zwar noch, aber in der Realpolitik nicht mehr relevant. Zum Schluss ein paar Gedanken. Deutlich wird, dass der Gedanke oder die Vorstellung der orthodoxen Ökumene sich durch die byzantinischen Jahrhunderte zieht. Also die Ökumene ist Leitschnur des kaiserlichen Handelns, die sich realiter bis ins 12. Jahrhundert fortzieht. Kaiser Konstantin setzte den Maßstab und daran orientierte und rechtfertigte sich der Souverän. Gewalt wird möglichst vermieden. Wenn eine abweichende Meinung vorherrscht, dann erfolgt zunächst der Versuch, einen Kompromiss zu finden, wobei diese Kompromisse oft auch gewaltsam erlangt werden. Etwa, wenn Kaiser den Streitparteien das Weiterreden verbietet. Zum Beispiel 482, als Kaiser Zenon in seinem Henotikon, also Henotikon heißt Einheit, festsetzt, dass die Beschlüsse von 451 totgeschwiegen werden sollen, um mit den verdammten Miaphysiten auf einen grünen Zweig zu kommen. Oder Heraklios, der 638 schlichtweg verbot, weiter über Energien zu sprechen. Also jeder sollte seine Meinung bei sich behalten, aber man sollte nicht weiter darüber diskutieren. Exilierung und Zwangsversetzung sind weitere Mittel. Auf der letzten Stufe steht die physische Vernichtung der Heretiker. Bereits die Heresiologen, die man durchaus mit den späteren Inquisitoren vergleichen kann, versuchten das Abweichende zu klassifizieren und katalogartig abzuhandeln, um den Verantwortlichen ein Handbuch zu geben. Dass durch dieses Verfahren oft lineare Verknüpfungen hergestellt wurden, Manichäer, Paulikianer, Bogomilen etwa, liegt in der notwendigen Simplifizierung und Verkürzung für eine rasche Diagnose begründet. Da die Heresiologen davon ausgehen, dass die Heresie schlecht und gegen Gottes Willen gerichtet ist, sparen sie nicht mit militärischem Vokabular. Alleine Rüstkammer spricht Bände, sie belassen aber viel im Verallgemeinernden und Diffusen. Darum muss man auch vorsichtig sein, wenn es um Verbindungen zu westlichen Heresiebewegungen geht. Beeinflussungen sind möglich, aber eine strenge Systematik oder Genealogie zu entwickeln, muss immer kritisch gesehen werden, auch wenn die Verführung groß ist. Wie die in Bosnien-Herzegowina existierenden Relikte etwa zu den im 12. Jahrhundert hier oder späteren Jahrhunderten existierenden Relikte Bogomilen ähnlicher Ansichten, die hier immer wieder in Kontakt oder in Konnex mit den byzantinischen Bogomilen gesetzt werden. Warum kam es zu Heresien in Byzanz? Da im Boden können natürlich sozial-ökonomische Faktoren gewesen sein, beziehungsweise wird über diese Schiene eine Opposition greifbar, die gegen kirchliche Hierarchien gerichtet ist. Es wurden nationale Tendenzen unter Anführungszeichen namhaft gemacht, also Gebiete, die außerhalb der Ökumene stehen, dass die in byzantinisches Gebiet einwirkten in Glaubensfragen. Und ein dritter Reflex oder eine dritte Ansicht, die man auch immer lesen kann, ist, dass frühere pagane Religionen hier weiterwirken, die immer wieder aus dem Untergrund auftauchten. Ja, dazu kann man stehen, wie man will. Ich glaube aber, dass ein Hauptmovens immer die Suche nach der Wahrheit und die Missstimmung zwischen der von der Hierarchie vertretenen Meinungen und den Bedürfnissen der Bevölkerung oder des Volkes steht. Dazu kommt aber auch, dass Orthodoxie Heresie braucht, um sich präsentieren und abgrenzen zu können. Und nach Ewell Cameron, die schon eingangs zitiert wurde, ist das Dilemma des Historikers not how to read heresy, but how to understand the mirage of orthodoxy ist. Also man muss auch die Diskussion anders führen. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.
In unserer vorerst letzten Folge aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik an der Universität Münster sendeten wir diesmal Heresiebekämpfung im byzantinischen Mittelalter von Professor Michael Grünbart.
D-Radio Wissen. Hörsaal.